Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Kultur vom Tage heute mit Johannes Nichelmann. Guten Abend. Wir haben neue spannende Erkenntnisse zum aktuell teuersten Gemälde der Welt, zu Leonardos Salvator Mundi. Wir sprechen über die Recherche eines britischen Journalisten zur Geschichte des Werkes und ordnen sie gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Frank Zöllner ein.
Es ist natürlich ein Sensationsfund gewesen, aber die Umstände des Fundes waren sozusagen niemals ganz klar und die Besitzer haben auch wirklich da so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet und deswegen hat er, glaube ich, als investigativer Journalist mal versucht, das von Grund auf zu recherchieren und das hat er dann auch gemacht.
Außerdem diskutieren wir über einen offenen Brief von deutsch-asiatischen Kunst- und Kulturschaffenden. Es gibt massive Kritik am Stück Atlas, das den Mülheimer Dramatikerpreis 2019 erhalten hat und jetzt als Gastspiel zum Deutschen Theater kommt. Wir sprechen mit dem Jurymitglied Falk Schreiber und wir stellen Ihnen zwei neue Filme vor. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage im Deutschlandfunk Kultur. Heute Abend gab es in Hamburg die Uraufführung einer Tanzperformance, bei der 60 Hamburgerinnen und Hamburger eingeladen waren, mitzuwirken, insofern sie volljährig und in den letzten Wochen 80-90% ihrer Zeit für die Proben haben erübrigen können. Sie durften dafür aber auch nicht mit irgendwem arbeiten, sondern mit dem chilenischen Spezialisten für Massenchoreografien, José Vidal. Das Projekt heißt passenderweise Emergenz. Es soll eine multisensorische Erfahrung sein, ein kollektiver, kreativer Prozess werden. Und neben den Laien sind auch noch 22 Tänzerinnen und Tänzer aus Hamburg und 20 der Company CIA aus Santiago de Chile aufgetreten. Viel Personal auf der Bühne K6 auf Kampnagel und Elisabeth Nehring war dabei. Einen wunderschönen guten Abend nach Hamburg.
Guten Abend nach Berlin.
K6, das ist ja eine große Halle, viel Platz, aber ist das denn ausreichend Platz für so viele tanzende Menschen?
Ja, knapp. Also bei 100 Leuten ist auch die große Bühne von K6 sehr, sehr voll. Auch, weil sie durch die Sitzsituation nochmal verkleinert wird. Wir haben nämlich nicht nur auf der Zuschauertribüne gesessen, sondern auch rechts und links auf der Bühne, was den Raum in der Mitte zusätzlich begrenzt. Schon wenn man reinkommt, ist die Bühne wirklich voll mit Menschen, schwarz gekleideten, aber auch so normal alltagsmäßig angezogenen. Das sind Zuschauer, die am Anfang noch mit auf der Bühne sind, die dann aber zu Beginn des Stückes abgehen. Und diese ganze Gruppe ist von Anfang an in einem sehr guten, gelösten Kontakt zueinander. Es herrscht eine freundliche, quirlige Atmosphäre und man merkt einfach, dass 100 oder zu Beginn eben auch noch mehr Menschen durch die vielen Zuschauer einfach eine richtig große Masse sind. Es sind viele, die richtig viel Energie erzeugen.
Aber wie bringt man jetzt da eine Choreografie rein? Wie ist das passiert?
Ja, also diese Masse an Leuten wird auf erstaunlich vielfältige Weise organisiert und choreografiert. José Vidal spielt in der Raumchoreografie mit den Wechseln von Fülle und Leere des Raums, mit dem Zusammenballen oder Clustern von Körpern, aber auch mit dem Freigeben des Raumes wieder, mit Höhenwechseln, also dass zum Beispiel alle am Boden sind und dann mehr oder weniger gleichzeitig oder auch nach und nach in die Höhe schießen oder dass sich die Tänzerinnen immer wieder zu kleineren oder größeren Gruppen zusammenballen, an verschiedenen Punkten des Raumes zusammenfinden und dann wieder so auseinanderfliegen. Es gibt wellenförmige, pflanzenhafte, fließende, aufschießende oder fluide Bewegungsqualitäten. Also die Bewegungen haben was so von schwebenden Wasserpflanzen oder manchmal fühlt man sich auch an eine Technoparty erinnert. Und was ich interessant fand, vor allem im ersten Teil des Stückes, ist, dass die Organisation dieser verschiedenen Gruppenbewegungen nicht eindeutig voneinander getrennt ist.
Sondern das heißt, die Laien sind auch in die Profis rein emergiert.
Das sowieso und alles geht sehr flüssig ineinander über. Das heißt, es gibt keine eindeutigen Strukturen, sondern so einen stetigen Wechsel an Formationen und Mustern und Dynamiken und das dann wieder totale Bewegungsanarchie, die dann wieder zu einer Form zurückfindet. Also das ist schon ziemlich gekonnt, choreografiert.
Die Laien, die da mit eingesetzt worden sind, waren das denn mehr als einfach Statisten? Waren die zu unterscheiden von den Profitänzerinnen und Tänzern?
Ja, also es sind auf jeden Fall keine Statisten, sondern Laientänzer, die wirklich auch Tänzer und Tänzerinnen sind wie alle anderen. Sind ja auch alle gleich gekleidet, erst in Schwarz und später in Silber. Und wenn sich der Blick nicht so in der Masse verliert, sondern mal ranzoomt an Einzelnen, dann merkt man natürlich schon Unterschiede. Es gibt ganz großartige, sehr sichere professionelle Tänzer und dann natürlich daneben auch die Laientänzer, wo es dann auch mal unbeholfene Bewegungen gibt. Aber das schmälert den Gesamteindruck überhaupt nicht, weil es wirklich so ein Aufgehen des Einzelnen in der Masse ist, die sich eben immer wieder zu so bewegten Skulpturen zusammenfindet.
Sie haben eben schon angesprochen, den Techno-Rave, der da so ein bisschen mit drin war. José Vidal hat ja im letzten Jahr schon auf Kampnagel was gemacht und dabei Stravinskys Frühlingsoper als Techno-Rave eben inszeniert. Welche Rolle hat die Musik insgesamt jetzt bei dieser Masseninszenierung heute Abend gespielt?
Ja, natürlich trägt die Musik auch hier wesentlich zur Atmosphäre bei. Der Musiker und Komponist Diego Nogueira Berger, der steuert die elektronische Musik live während der Performance bei. Das ist so eine Mischung aus Techno und Ambient. Ich sag's mal salopp, Esopop, manchmal ein bisschen Meditationsmusik, aber auch so Geräusche wie Knistern oder Wind werden eingespielt. Und es wird auch deutlich mit dem rhythmischen Atem der Tänzerinnen gearbeitet und auch mit der Stimme. Und neben der Musik spielt auch das Licht eine ganz wichtige Rolle. Das muss man vielleicht noch erwähnen, dass so Lichtprojektionen visuelle Effekte auf den Körpern der Tänzerinnen erzeugen. Dass so die übersät mit Punkten oder Mustern erscheinen. Oder es gibt so Gegenlicht, dass man alles wie schemenhaft oder im Nebel erkennt. Also auch wenn einiges so hart an der Effekthascherei vorbeischrammt, macht es doch ziemlich Eindruck.
Ich habe ja eingangs gesagt, den 60 Amateur-Tänzerinnen, nenne ich sie jetzt mal, wurde versprochen, dass es eine multisensorische Erfahrung werden würde, ein kollektiver, kreativer Prozess. Ist das für Sie gelungen? Wie hat das auf Sie gewirkt?
Also mit der Idee des Aufgehens des Einzelnen in der Masse, die ja damit drinsteckt, bin ich für gewöhnlich bisschen vorsichtig, weil ideologisch finde ich, ist das auch in der Kunst mit Vorsicht zu behandeln. Aber in dieser Performance Emergenz macht José Vidal aus diesen 100 Leuten, zumindest im ersten Teil, der zweite ist dann etwas strukturierter, eine ungeheuer bewegliche und bewegte, quirlige, manchmal zapplige oder fließende Masse. Das ist ein Kollektiv, das wirklich an manchen Stellen einen suggestiven Charakter hat oder eine suggestive Wirkung erzeugt. Das ist sicher auch ein bisschen abhängig von dem Platz, an dem man sitzt. Also entweder näher dran oder weiter weg oder ein bisschen erhöht oder auf Augenhöhe ist in dieser Produktion, macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Mir hat es heute Abend sehr gut gefallen.
Elisabeth Nehring mit ihrer Kritik zur Tanzperformance Emergenz auf Kampnagel, die heute Abend in Hamburg ihre Uraufführung gefeiert hat. Bis Samstag haben sie noch Gelegenheit, sich das selbst anzusehen. Einer, der das schon getan hat und ebenfalls heute dieser Aufführung beigewohnt hat, ist Falk Schreiber, ein Journalist, der viel über das Theater schreibt und in der Jury der Mülheimer Theatertage sitzt. Vielleicht hatte er den Kopf aber gar nicht frei genug, um sich auf die Tanzperformance einzulassen, denn gegen die diesjährige Entscheidung dieser Jury, der er angehört, regt sich Protest. Es ist ein offener Brief erschienen, über den wir sprechen wollen. Erstmal guten Abend, Herr Schreiber.
Guten Abend.
Hatten Sie denn den Kopf frei?
So gut es ging, ja.
Fangen wir ganz von vorne an. Der österreichische Autor Thomas Köck, der hat sich im Auftrag des Schauspiels Leipzig mit der Migrationsgeschichte von vietnamesischen VertragsarbeiterInnen und Bootsflüchtlingen auseinandergesetzt, inszeniert von Philipp Reuß, besetzt mit Ellen Hellwig, Sophie Hottinger, Dennis Petkovic und Marie Ratschek, mit Künstlerinnen und Künstlern also ohne vietnamesischen Background. Am 23. Juni also soll dieses Stück dann sowohl mit dem Publikums- als auch mit dem Dramatikerpreis der 44. Mülheimer Theatertage ausgezeichnet werden. Letzterer ist sogar mit 15.000 Euro dotiert. Und Sie haben in der Jury Atlas als ein vielstimmiges Stück gelobt, das mit großer Emotionalität von traumatischen Erlebnissen erzähle, ohne zu moralisieren. Er setze die Fantasie des Publikums frei. Und jetzt kommt die Kritik in einem offenen Brief mit der Überschrift »Wir sind mehr als eure Inspiration«. Zeigen sich deutsch-asiatische Kunst- und Kulturschaffende erschüttert. Sie schreiben, ich zitiere, wenn weiße Menschen die Geschichten von Menschen of Color auf deren Kosten nutzen, am Ende weiße Fantasien bedienen und Profit daraus schlagen, dann halten wir das nicht für auszeichnungswürdig, sondern für die Neuauflage kolonialer Tradition. Und angemahnt wird auch, dass das Stück ins Deutsche Theater Berlin eingeladen wurde. Der Brief ist anonym, weil die Verfasser rassistische Anfeindungen und damit Nachteile für ihre Arbeit fürchten. Falk Schreiber, wie haben Sie während der Theatertage die Diskussion über dieses Stück in der Jury und darüber hinaus erlebt? Was hat Sie da so fasziniert in der Jury?
Also, Sie wissen ja, dass die Entscheidung für Atlas nicht einstimmig war. Es gab 4 Stimmen für Atlas, eine Stimme für Schneeweiß von Elfried Jelinek. Und deswegen ist es ganz ironisch, dass Sie mich gerade fragen, weil diese Stimme für Elfried Jelinek war meine. Tatsächlich hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit Atlas. Und jetzt bei dieser Diskussion über die kulturelle Aneignung und über den kolonialen Charakter dieser Inszenierung wird mir ein bisschen klarer, woher diese Bauchschmerzen kamen.
Aber es
kamen.
War in der Sitzung nicht klar, woher die Bauchschmerzen kamen. Sie hatten nur so ein Grundrauschen.
Nicht klar. Das war eher so eine Art, ja, Grundrauschen trifft das gar nicht falsch. Ich bin da auch bis jetzt nicht ganz sicher, womit ich mir im Klaren bin. Atlas ist ein sehr, sehr guter Text. Das ist eine Familiengeschichte, die einen ganz, ganz weiten Bogen macht, vom Ende des Vietnamkriegs über die Boat People, über vietnamesische Vertragsarbeiter in der DDR, Boat People in der Bundesrepublik, über die Wiedervereinigung bis zu einer Spurensuche im heutigen Vietnam. Das ist sehr, sehr faszinierend geschrieben.
Aber die Debatte ist ja eigentlich nicht neu, die wir jetzt hier besprechen.
Also
wie kommt es, dass das in der Jury keinem aufgefallen ist, dass da einfach kein Mensch auf der Bühne stand zumindest, der einen vietnamesischen Hintergrund hat?
Das ist uns tatsächlich aufgefallen. Es erschien uns in dem Moment nicht wichtig. Und tatsächlich ist ja so, Theater lebt davon, dass sich jemand hinstellt und behauptet, jemand zu sein, der es nicht ist. Wenn man sagt, dass das nicht ginge, der Darsteller müsse erlebt haben, was er darstellt, dann glaube ich, dass man nicht nur Theater in Frage stellt, sondern auch Camp oder Queerness oder jede spielerische Kunst.
Aber glauben Sie nicht, dass wenn jetzt beispielsweise es nicht um Vietnamesen ginge, die in der Gesellschaft vielleicht ohnehin keinen großen Platz in der Erzählung haben, sondern beispielsweise um schwarze Menschen, dass die Diskussion dann genauso geführt werden würde, wie Sie die jetzt gerade führen?
Da würde die Diskussion wahrscheinlich noch um einiges heftiger geführt werden. Und wie gesagt, ich finde es auch problematisch, dass da tatsächlich ein Stück gezeigt wird von einem weißen Autor mit einem ausschließlich weißen Team am Schauspiel Leipzig entwickelt. Aber ich finde, das macht eine Lücke auf. Und mit dieser Lücke kann man ja auch spielen. Man kann die ja auch auszuleuchten versuchen.
Aber sind wir nicht viel weiter eigentlich in der Diskussion? Also wenn wir jetzt anfangen, jetzt überlegen wir uns so ein bisschen, ist das gut, ist das nicht gut? Ich habe das Gefühl, dass das überlegen wir uns schon sehr lange und könnten jetzt an einem Punkt sein, wo solche Stücke, die wahrscheinlich einen tollen Text haben, aber in ihrer Inszenierung da eben vielleicht problematisch sind, dass wir die eben nicht auszeichnen oder sie?
Das käme dann tatsächlich der Behauptung entgegen, ja, dann machen wir solche Stücke gar nicht mehr.
Und warum? Sie können ja auch mit vietnamesischen Schauspielern arbeiten, gibt es ganz viele.
Man kann auch mit vietnamesischen Schauspielern arbeiten und man muss sich tatsächlich die Frage stellen, das Schauspiel Leipzig muss sich die Frage stellen, warum sie das nicht gemacht haben.
Müssen Sie sich die Frage stellen, ob die Auszeichnung richtig ist? Wie wird das in Ihrer Jury diskutiert jetzt?
Nun ist es ja so, dass das Stücke-Festival ist ein Festival, das explizit sich auf Texte bezieht. Nicht auf Inszenierung. Die Frage, wie das in Leipzig inszeniert wurde, stellte sich uns erstmal nicht.
Was raten Sie denn dem Deutschen Theater, das das Stück jetzt eingeladen hat?
Das ist ja trotzdem weiterhin die Leipziger Inszenierung, also das ist dieses Leipziger Kunstwerk. Ich bin tatsächlich eher gespannt, wenn dieses Stück nochmal nachinszeniert wird, was es ja sicher wird. Es wurde auch schon nochmal nachinszeniert, ich glaube in Mannheim. Wie die dann daran gehen. Denn ich glaube tatsächlich, jetzt kann man dieses Stück nicht mehr reinweiß inszenieren.
Aber der Preis bleibt.
Der Preis war eine Entscheidung, die gut begründet wurde. Und der ist auch begründet. Da finde ich, da braucht man nicht dran zu rütteln.
Alles klar.
Wichtig ist ja an der Identitätspolitik, dass man das Thema überhaupt in den Blick bekommt. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern dieses Thema für das Leipziger Inszenierungsteam im Blick war. Dass das Stück diesen Preis verdient hat, auf jeden Fall.
Alles klar, das als Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Wünsche ich auch. Tschüss. Über die Kritik am Theaterstück Atlas und den Umgang oder Nicht-Umgang mit Menschen mit vietnamesischem Hintergrund sprach ich mit Jurymitglied Falk Schreiber. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das südkoreanische Kino macht immer mehr auf sich aufmerksam. Auf den Filmfestspielen in Cannes gewann der Thriller Parasit von Bong Joon-ho gerade die Goldene Palme. Burning wiederum, seines Kollegen Lee Chang-dong, lief letztes Jahr in der Croisette und erhielt die höchste Kritikerbewertung im Branchenblatt Screen aller Zeiten, ging dann aber trotzdem leer aus. Nun können Sie sich selbst ein Bild machen mit dem Ohr quasi, denn Burning ist einer der Filme, die uns Anke Lewicke heute Abend vorstellen möchte. Hallo.
Guten Abend.
Waren Sie damals in Cannes genauso begeistert wie Ihre Kolleginnen und Kollegen von Screen?
Ja, auf alle Fälle. Burning, das ist ein Film, der haut einen im besten Sinne um. Man denkt ja, oh, man hat ja fast schon alles gesehen und plötzlich passiert etwas auf der Leinwand, was man nicht zu fassen bekommt, was man nicht einordnen kann. Und auch noch Monate später kann man so die ganzen Gefühle, die Stimmung, Atmosphäre abrufen dieses Films. Also das war schon eine einmalige Seh- und Kinoerfahrung.
Ich habe mir den Trailer angesehen vorhin und habe da auch eine sehr aufgeladene Stimmung einfach mitbekommen. Also es ist einfach eine sehr intensive Stimmung, wie Sie beschreiben, aber ich habe vom Inhalt nicht so wirklich was verstanden. Worum geht es ganz genau?
Ja, also das ist ein Film, der verändert permanent sein Gewand. Man weiß nie, wie es weitergeht. Und zunächst ist es erstmal Boy Meets Girl. Also Yong-Soo, der möchte gerne Schriftsteller werden, trifft seine ehemalige Klassenkameradin Hami. Man geht zusammen ins Bett, dann reist sie aber schon nach Kenia, Selbstfindungstrip. Sie kommt zurück, er steht freudig am Flughafen, aber sie kommt dann im Schlepptau, hat sie den reichen Ben dabei. Und dann beginnt ja so eine sehr leichtsinnig erzählte Ménage à trois. Da hat der Film sowas ganz Schönes. Gleichzeitig ist er aber auch sehr konkret in der südkoreanischen Gesellschaft verortet, weil mit seinen beiden männlichen Helden Yong-Soo und Ben geht es schon auch um die südkoreanische Klassengesellschaft. Ben ist der Reiche, Yong-Soo kommt vom Land und war immer ein Außenseiter, hat nie eine Chance gehabt und ist jetzt eifersüchtig.
Wie kann er sich so ein Leben eigentlich leisten? Ins Ausland reisen, Porsche fahren und hört Musik beim Pasta kochen.
Er ist eben jung und hat ganz schön viel Geld.
So wie der große Gatsby.
Was, wer?
Gatsby war einer dieser reichen jungen Männer, über die niemand was wusste. In Korea gibt es viele Gatsbys.
Ja, der große Gatsby, da sind wir ja bei einer Romanfigur und vielleicht sehen wir hier auch dabei zu, wie Fiktion entsteht. Vielleicht sehen wir ja schon den ersten Roman von Yong-Soo. Vielleicht hat er sich das alles ausgedacht. Dann ist der Film aber plötzlich auch wieder ein Mystery-Thriller, weil Ha-mi verschwindet spurlos von der Bildfläche.
Was ist es, dass das südkoreanische Kino momentan so interessant macht? Haben wir das vorher einfach nicht gesehen oder ist das jetzt eine völlig neue Entwicklung, die diese Filme da möglich macht?
Ich glaube, es ist einfach so, dass die südkoreanischen Regisseure und Regisseurinnen sich einfach schon an der Gegenwart ihres Landes abarbeiten, aber das mit ganz unterschiedlichen visuellen Strategien. Und dieser Regisseur Lee Chang-dong hat so eine sehr offene Erzählweise und es geht auch einmal darum, wer denn von Yong-Soo der Lieblingsautor ist. Und da sagt er Willem Faulkner. Und Willem Faulkner hat ja immer so die Perspektive gewechselt. Das tut dieser Film auch. Wir wissen überhaupt nie, wessen Erzählung wir folgen. Dann basiert der Film ja auch noch auf einer Kurzgeschichte von dem Japaner Murakami. Er hat auch einen surrealen Touch. Diese Kurzgeschichte heißt Scheunen abbrennen. Und es geht eigentlich auch darum, ja, wie Fiktion entsteht, die hintersinnigen Wege der Fiktion. Und da gibt es so eine pantomimische Einlage auf einmal. Ha-mi macht vor, wie sie eine unsichtbare Mandarine schält und sagt dabei, man darf sich nicht vorstellen, dass hier keine Mandarinen sind, sondern man muss vergessen, dass hier keine Mandarinen sind. Und genau so funktioniert der Film. Man sieht einer Illusion zu und muss vergessen, dass es sich um eine solche handelt.
Sie haben noch einen zweiten Film mitgebracht. Werfen wir also einen Blick nach Frankreich. Zwischen den Zeilen heißt der Film von Olivier Assayas und der spielt jetzt im Literaturbetrieb. Geht es auch wie in Burning um die Entstehung von Fiktion dann?
Ja, auf alle Fälle. Oder man kann sagen, vielleicht ist die Fiktion schon entstanden. Also wir lernen den Verleger kennen und der sitzt mit seiner Frau, die Schauspielerin ist, am Mittagstisch. Und er sagt, ach ja, er hat gerade das neue Buch seines Stammautors Leonard abgelehnt, weil der doch nichts Neues zu erzählen habe.
Ach, immer das Gleiche. Um seine Liebschaften. Er wiederholt sich und das auf schmutzige Weise.
Aktuelle Liebschaften?
Aktuelle, ja.
Hat es dir nicht gefallen?
Ich habe große Vorbehalte.
Was er schreibt, ist doch gut, finde ich.
Es ist eine Fortsetzung seines letzten Romans.
Aber der letzte Roman war nicht schlecht.
Ich musste mich durchkämpfen.
Hinter dem ganzen Zynismus scheint eine Art menschlichen Wesens durch.
Ja, und Selina weiß, wovon sie spricht, denn sie war lange die Geliebte des Autors. Und jetzt entsteht natürlich so eine Spannung. Weiß auch ihr Ehemann, dass sie die Geliebte war? Und wir wollen natürlich auch wissen, wer weiß hier was?
Dieser Film funktioniert, der auch auf mehreren Ebenen, wie dieser Titel zwischen den Zeilen das auch andeutet.
Ja, also auf Französisch heißt der Doppelleben und für wahr hat hier jeder ein Doppelleben, weil der Verleger selbst hat auch eine Affäre und seine Frau, die überhaupt wirklich wunderbar überdreht von Juliette Binoche gespielt wird, hat mehrere Affären, aber man trifft sich eben auch alle immer so zusammen und da wird der Film nun wirklich seinem Titel, dem Deutschen, auch gerecht zwischen den Zeilen, weil da passiert doch einiges so. Es werden vielleicht Liebeserklärungen doch zwischen den Zeilen kundgetan oder kleine Gemeinheiten ausgetauscht. Und das Tolle bei dem französischen Kino ist eigentlich, dass sie diese Konversation beherrschen. Also, dass durch das Sprechen nochmal weitere Bilder entstehen. Man sitzt so im doppelten Sinne im Kino bei diesem Film und hat großes Vergnügen.
Anke Lewicke mit ihren Filmtipps Burning und Zwischen den Zeilen. Und zum Nachlesen nochmal alles auf deutschlandfunkkultur.de und zum Nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Can Türkiran.
YouTube geht verschärft gegen Videos mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten vor. Von nun an sind solche Videos auf der Plattform verboten. Dies betrifft auch Videos, die die Nazi-Ideologie verherrlichen oder den Holocaust leugnen. YouTube hat bereits vor 2 Jahren seine Maßnahmen gegen rassistische Videos verschärft. Mit den jetzigen Schritten werden den Angaben zufolge die Regeln zur Löschung solcher Videos präzisiert. Das Online-Portal der Wochenzeitung Die Zeit wird für seinen Datenumgang öffentlich getadelt und mit dem Big Brother Award ausgezeichnet. Ein Vorwurf des Vereins Digital Courage lautet, das Portal habe auf seinen Seiten Werbetracker eingesetzt. Damit können Seitenaufrufe registriert und den Nutzern auf sie zugeschnittene Werbung präsentiert werden. Außerdem kritisiert die Initiative die Nutzung von Google-Diensten beim Zeit-Online-Projekt Deutschland spricht. Dieses soll Menschen mit unterschiedlichen Anschauungen zusammenbringen. Silke Schmidt berichtet.
Mit der Nutzung einer Google-App zur Datenspeicherung seien diese politischen Meinungen auf Servern in den USA gelandet und damit im Zugriffsbereich der Geheimdienste, so die Behauptung des Vereins Digitalcourage. Außerdem sei das europäische Nachfolgeprojekt My Country Talks von Google mitfinanziert worden. Zeit Online ist schon vor der Preisverleihung an die Öffentlichkeit gegangen. Man könne die Vorwürfe überhaupt nicht nachvollziehen. Die Plattform My Country Talks habe ein aufwendiges Sicherheits- und Datenschutzkonzept. Keiner der Geldgeber habe Einblick in die Daten.
Der Deutsche Schulpreis 2019 geht nach Hamm in Nordrhein-Westfalen. In schwierigem sozialem Umfeld habe die Gebrüder Grimm Grundschule ein vorbildliches Lernklima geschaffen, erklärte die Robert-Bosch-Stiftung. Christiane Tuwa berichtet.
In der Laudatio hieß es, die Schule habe die Not zum Motor ihrer Entwicklung gemacht. Weil die Klassen groß sind, lernen die Kinder zum Beispiel früh, selbstständig zu arbeiten. Eine weitere Besonderheit, für gute Leistungen gibt es sogenannte Lobbriefe, die öffentlich vorgelesen werden. Als Gewinner des Deutschen Schulpreises bekommt die Gebrüder Grimm Schule 100.000 Euro.
5 weitere Schulen wurden mit jeweils 25.000 Euro ausgezeichnet. Und 9 nominierte, aber nicht ausgezeichnete Schulen mit jeweils 5.000 Euro. Der Oscar-Preisträger Christoph Waltz wird im neuen Woody Allen-Film mitspielen. Auch Gina Gershon, Elena Anaya und Louis Garrel werden Rollen im 51. Film des US-Regisseurs übernehmen. Im Zuge der MeToo-Bewegung hatten einige bekannte Schauspieler erklärt, nicht mehr mit dem 4-fachen Oscar-Preisträger drehen zu wollen. Woody Allens Adoptivtochter Dylan Farrow hatte ihre schweren Vorwürfe gegen ihn 2018 erneuert. Sie sei als 7-Jährige im Elternhaus missbraucht worden. Allen hat dies stets zurückgewiesen. Die am Wochenende abgesagte 26. Leipziger Jahresausstellung lokaler Künstler findet nun doch statt. Sie wird jedoch nicht wie geplant am morgigen Donnerstag beginnen. Auch wird der AfD-nahe Künstler Axel Krause nicht dabei sein, wie der MDR berichtet. Wegen dessen Teilnahme an der Gruppenausstellung hatten mehrere Künstler ihre Zusagen zurückgezogen. Krause gehört der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung an.
Die Kulturnachrichten von und mit Can Türkiran. teure Kunst zu kaufen, ohne zu wissen, durch welche Hände sie gegangen ist und an wessen Wänden sie hing oder in wessen Lagern sie lag, ist kritisch. Spätestens seitdem in der Kunstwelt über Raubkunst gesprochen wird, sind die meisten Käufer doch sensibel, wenn es um die Herkunftsnachweise geht. Bei dem Gemälde, um das es jetzt geht, gibt es da so einige Lücken. Lücken, die sogar mehr als ein ganzes Jahrhundert breit sind. Dem Preis für das Gemälde El Salvator Mundi, das Christus als Heiland der Welt zeigt, hat das aber keinen Abbruch getan. Es wird Leonardo zugeschrieben. Ganz sicher sind sich da einige Experten aber auch nicht. Und es ging vor 2 Jahren bei Christie's in New York für stolze 450 Millionen Dollar an einen Käufer. Die aktuelle Ausgabe der Kunstzeitschrift Monopol stellt das englischsprachige Buch The Last Leonardo des Autors Ben Lewis vor, der mit großem Aufwand den Weg des Salvador Mundi nachzeichnet und zumindest die Provenienz für das 20. Jahrhundert recherchiert hat. Unter anderem sei es 2005 noch in einer kleinen Galerie in New Orleans für nur 1.175 Dollar von einem Kunsthändler und einem Kunstjäger gekauft worden. Das war unbekannt. Wir bewerten die neuesten Erkenntnisse jetzt mit Frank Zöllner. Er ist Kunsthistoriker an der Uni Leipzig und der Leonardo-Fachmann. Er hat viele Bücher über ihn geschrieben und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, für wie glaubwürdig er denn die Recherchen von Ben Lewis hält.
Ja, das ist alles sehr gut recherchiert. Ich war teilweise auch, sagen wir mal, Zeuge dieser Recherche, weil natürlich Ben Lewis mich auch befragt hat in verschiedenen Sachen. Also er hat sehr viel gereist, ist auch nach Leipzig gekommen, um mich zu interviewen und so hat es mit sehr, sehr vielen Leuten gemacht. Hat ein Heer von Hilfskräften gehabt, die in ganz Europa und Amerika in den Archiven geforscht haben. Also das Buch, obwohl ein journalistisches Buch, ist wirklich sehr, sehr gut recherchiert und ich wüsste jetzt nicht ein Detail, was nicht stimmen würde.
Sie haben eben gesagt, Ben Lewis kennengelernt. Er ist Kunstkritiker, Filmemacher, Buchautor. Was hat er Ihnen denn über seine Motivation erklärt? Ich meine, das ist ein Bild, über das spricht die ganze Welt. Es gibt viele Journalisten, Kunsthistoriker, die sich genau auf dieses Thema stürzen. Warum er auch?
Gut, er ist ja bekannt geworden durch diesen Film The Art Bubble. Es ist also ein Film über die zeitgenössische Kunst und hat dabei so ein bisschen den Kunstbetrieb demaskiert, will ich einmal sagen, den zeitgenössischen Kunstbetrieb. Und ich denke, hier war sicherlich eine ähnliche Motivation vorhanden, einfach angesichts dieser doch sehr, sehr unscharfen, undurchsichtigen Geschichte mit dem Salvator. Es ist natürlich ein Sensationsfund gewesen, aber die Umstände des Fundes waren sozusagen niemals ganz klar und die Besitzer haben auch wirklich da so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet und deswegen hat er, glaube ich, als investigativer Journalist mal versucht, das von Grund auf zu recherchieren und das hat er dann auch gemacht.
Welche Informationen haben Sie denn am meisten beeindruckt von seiner Recherche?
Na gut, das sind eine ganze Reihe. Also er hat also wirklich sehr, sehr genau diese ganze Provenienz recherchiert. Das heißt, er hat einfach zeigen können, dass im Grunde 300, sogar 400 Jahre im Grunde eine Provenienzfiktion besteht, nicht so wie die Finder und die Verkäufer des Gemäldes es darstellen. Das hat er alles doch ziemlich zertrümmern können, muss ich einmal sagen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Dann auch die Geschichte, wie das Gemälde 2005 in New Orleans entdeckt wurde. Das haben parallel auch, unabhängig davon, Journalisten des Wall Street Journal herausgefunden. Aber Lewis war auch an derselben Sache dran, dass dieses Gemälde eben nicht, wie immer behauptet wurde, 10.000 Dollar gekostet hätte, sondern gerade mal unter 2.000. Dass es also auch dann die Provenienz gibt, die konnte dann zurückverfolgen von 2005 rückwirkend bis 1958. Also er hat die Provenienz für das 20. Jahrhundert geklärt und eben zeigen können, dass die Provenienz für die Zeit davor, für alle Jahrhunderte davor, dass das alles fiktiv ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist so eins der Details.
Normalerweise gilt ja auf dem Kunstmarkt nur eine lückenlose Provenienz, also Herkunftsgeschichte, macht Kunden, die so teure Kunst kaufen, eigentlich glücklich. Diese Regel galt hier nicht. Warum?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. An sich haben wir ja durch die Raubkunstdebatten gelernt, dass man eigentlich eine lückenlose Provenienz haben muss. Und wenn nun ein jüdischer Besitzer im Spiel gewesen wäre, hätte man natürlich das auch gemacht, dann wäre man, glaube ich, dann nicht mehr durchgekommen. Aber dieser Standard, den eben im Grunde die Raubkunst, gerade der jüdischen Raubkunst, gesetzt hat, der ist hier wirklich eklatant verletzt worden. Und ich denke, mein Versprecher eben versetzt worden, es ging um so viel Geld, da hat man gesagt, gut, das wird schon ungefähr stimmen mit der Provenienz, das kommt aus irgendeiner königlichen Sammlung, wir haben da so ein paar Inventare, die scheinen das zu sagen. Man hat eigentlich bei der Verlockung des des Geldes im Grunde gesagt. Also hier, wir nehmen das nicht so genau. Und das ist ein großes Versäumnis gewesen. Das ist auch ein großes Verdienst dieses Journalisten jetzt, aufgedeckt zu haben, dass also ganz, ganz wichtige Akteure im Vermarktungsprozess im Grunde ihrer Sorgfaltspflicht nicht annähernd nachgekommen sind. Und das könnte natürlich auch noch juristische Folgen haben, würde ich mal vermuten.
Aber warum hat denn das Auktionshaus Christie's diese Erkenntnisse nicht selbst zutage gefördert? Was wäre dramatisch an diesen Erkenntnissen gewesen? Was hätte das, den Betrag dann geschmälert am Ende?
Naja gut, wenn Sie das wirklich sorgfältig gemacht hätten, dann hätten Sie zugeben müssen, dass das Gemälde keine Herkunftsgeschichte für das 16., 17., 8. und 18. und 19. Jahrhundert hat. Das ist schon peinlich genug. Das hat man sozusagen mit einer Herkunftsfiktion so ein bisschen übergepinselt, ja. Und Sie wären bei einer genauen Recherche natürlich darauf gestoßen, dass das Gemälde 1958 versteigert wurde in einer der berühmtesten Auktionen der 50er Jahre, wo wirklich alle Altmeisterexperten der Welt anwesend waren. Man hätte die Frage beantworten müssen, warum haben damals die Experten das nicht erkannt? Und last but not least, Christie's hätte natürlich auch eine ganz peinliche Sache herausgefunden. Christie's hat nämlich das Gemälde 2005 schon mal angeboten bekommen. Dasselbe New Yorker Büro hat damals 2005 offensichtlich das für wertlos gehalten und 2011, 12 beziehungsweise 17, als es versteigert wurde, da plötzlich hat Christie's, dasselbe New Yorker Büro, dann gesehen, ah, das ist doch ein Leonardo, was sie ein paar Jahre früher für absoluten Schrott gehalten haben. Und das hat sie möglicherweise davon abgehalten, das genauer wissen zu wollen. Aber das ist auch so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich meine, vielleicht haben sie einfach gesagt, wir wollen es nicht so genau wissen. Also, wie gesagt, unsere Erwartung ist eben, dass man es genau wissen sollte, und das haben die einfach nicht gemacht, weil es eben auch so ging. Nicht? Sie haben einfach jemanden gefunden, der trotz dieser, sagen wir mal, doch sehr brüchigen Provenienz sehr viel Geld dafür gezahlt hat.
Sie haben eben von juristischen Nachspielen gesprochen. Was könnte da passieren?
Das amerikanische Rechtssystem, nachdem Ihnen das hier behandelt werde, ist ja doch sehr komplex. Also es ist ja so, Christie's hat ja mit geworben im Katalog und auch über die Medien, über die Presse und dergleichen, es gäbe einen breiten Konsens. Und das stimmt natürlich nicht. Also ab 2011, als das Gemälde aufgetaucht ist, haben viele Leute gesagt, mich eingeschlossen und gesagt, gut, das ist ein wichtiges Gemälde, das ist die wichtigste Entdeckung der letzten Jahre. Es ist konzeptionell ein Leonardo-Gemälde natürlich, aber es ist kein hundertprozentig eigenhändiges Gemälde, sondern eine Werkstattarbeit mit eventuell Beteiligung von Leonardo selbst. Und die Behauptung, dass es diesen Konsens gegeben hat, mit dieser Behauptung hat Christie's geworben. Und das ist meines Erachtens rechtlich ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da habt ihr eure Sorgfaltspflicht verletzt und deswegen verklagen wir euch. Also so könnte ich mir das vorstellen, aber das ist Spekulation.
Wer wäre dann der Kläger an der Stelle? Die Käufer?
Das wären dann im Grunde die Käufer, die ja sozusagen in gutem Glauben das Gemälde ersteigert haben, dass es diesen breiten Konsens der Experten gegeben habe. Die könnten jetzt sagen, ihr habt uns was vorgemacht, haben sie im Grunde auch, ja, und könnten dann sagen, we want our money back, wie das Margaret Thatcher früher gesagt hat. Aber das wissen wir nicht, wie das passiert. Wir wissen ja ohnehin nicht, was da im Hintergrund alles am Laufen ist. Das Gemälde ist erstmal verschwunden und es ist jetzt nicht ausgestellt worden. Auch diese ganze, sagen wir mal, Geheimniswolke, die jetzt über dem Ganzen schwebt, ist natürlich auch nicht das allerbeste Zeichen für die ganze Angelegenheit. Und ich bedauere das auch sehr, weil das Gemälde wirklich sehr wichtig ist. Es ist eine wichtige Entdeckung. Aber diese Umstände haben es im Grunde alles vermasselt, würde ich mal sagen.
Sagt Frank Zöllner von der Uni Leipzig. Wir sprachen über die neuesten Erkenntnisse zur Herkunft des Leonardo-Werkes Salvator Mundi. Dass Soldaten vom indischen Subkontinent im Ersten Weltkrieg in Europa gekämpft haben, ist hierzulande kaum bekannt. Das ist jetzt Thema in der Ausstellung They Died Laughing. Sie haben sich totgelacht im Berliner Martin-Gropius-Bau. Die pakistanische Künstlerin Bani Abidi ist bekannt für ihre Filme, die Beobachtungen aus dem Alltag ins Absurde verzerren. Jetzt haben wir die Gelegenheit, in einer umfassenden Ausstellung also ihre Werke und ihren Humor kennenzulernen. Simone Reber war schon da.
Hier werden Menschen geschlachtet, wie ein Metzger Ziegen schlachtet, schreibt Alain Dittard am 23. April 1915 aus Frankreich an seinen Vater in Punjab. 70.000 Soldaten vom indischen Subkontinent starben im Ersten Weltkrieg. Ihre Geschichte ist bisher nicht erzählt worden. Die pakistanische Künstlerin Bani Abidi hat in einem Archiv die Feldpost gefunden, die von der Zensur abgefangen wurde. Sie ergänzt die historischen Briefe durch einen fiktiven musikalischen Dialog.
habe dem Tod in die Augen geschaut, singt der Mann, und die Frau fleht: geh nicht, bleib hier, mein Freund. In der fein austarierten Schau They Died Laughing im Berliner Martin-Gropius-Bau nimmt Bani Abidi Nationalismus, Grenzen und prätentiöse politische Zeremonien aufs Korn. Den meisten Werken wohnt ein dunkler Humor inne, der die Besucher mal lachen, mal schlucken lässt.
I was reading a fiction where the setting is the front in Belgium.
Ich habe einen Roman gelesen, der an der Front in Belgien spielte. Zwischen den Schützengräben saßen drei indische Soldaten in einem Unterstand und lachten. Ein Vierter kam dazu und fragte: Habt ihr eigentlich eine Vorstellung davon, dass da draußen alle getötet werden? Warum lacht ihr? Sie haben alle über irgendeinen albernen Witz gelacht und gesagt: Wenn wir schon getötet werden, können wir auch lachend sterben.
And they say, well, we're going to get killed, so we might as well die laughing.
And They Died Laughing, die Serie mit Aquarellen, die der Ausstellung den Titel leiht, zeigt Menschen, die in unbändiges Gelächter ausbrechen, die den Kopf in den Nacken werfen, die Zähne blecken und sich schütteln vor Lachen, wie toll.
I think laughter is a huge amount of power and it can really piss people off.
Im Lachen steckt eine große Kraft. Es kann die Leute wirklich provozieren. Wenn sie einfach über Leute lachen, die versuchen, die Kontrolle über sie zu gewinnen, dann gibt es nichts, was sie schwächer machen kann.
Die elegante Mischung von bewegten und stehenden Bildern, von Film, Zeichnung und Grafik zieht das Publikum hinein in die absurden Szenen, die den Lauf der Welt mit ihrem subversiven Humor zum Stolpern bringen. Da führt Bani Abidi den Leerlauf von Pomp und Protz vor. Die Kamera begleitet einen Politiker. Er will eine überlebensgroße Statue von sich selbst anfertigen lassen und sucht dafür den Bildhauer Ramsutar auf, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat.
He was real.
Es gab ihn tatsächlich. Er war damals 85 Jahre alt und hat 60 Jahre politische Monumente erschaffen. Er war einfach ein Geschäftsmann. Er wusste, wie man das macht. Seine eigene Ideologie war ganz anders. Er war ein Anhänger Gandhis. Er wollte ganz schlichte Statuen von Gandhi mit zwei Kindern machen. Aber die verschiedenen Ethnien wollten ihre eigenen Politiker als Statue.
Mit goldener Uhr und goldenem Armband zerschneidet der Lokalmatador mit seinem Säbel die Luft. Dezent studiert die Kamera in dem Atelier andere Gesten der Macht. Den erhobenen Zeigefinger, die geballte Faust, die gnädig winkende Hand. Dabei entsteht ein Ballett, das sich leise amüsiert über die Posen der Männlichkeit. Bani Abidi lebt in Berlin, lässt sich aber noch immer von Szenen aus ihrer Heimatstadt Karachi inspirieren.
Kürzlich gab es Frauendemonstrationen in Pakistan und es war einfach lustig. Da stand dann: Ich weiß nicht, wo deine Socken sind, oder: Hast du gelernt, deinen eigenen Tee zu kochen? Ich glaube, pakistanische Männer waren noch nie so verunsichert.
In der jüngsten Arbeit wechselt der Tonfall. The Lost Procession in schweren statischen Bildern handelt von der Verfolgung der Hazaras.
Die Hazaras sind die einzigen Immigranten in Deutschland, die aus meinem Land stammen. Ich fühle mich persönlich verantwortlich dafür, dass sie in Pakistan kein Zuhause mehr haben. Sie sind mongolische Schiiten, unterscheiden sich also auch sichtbar von der Bevölkerung Südasiens. Sie kommen ursprünglich aus Afghanistan und wurden vertrieben, als die Briten herrschten. Und sie wurden in den letzten 20 Jahren immer wieder Opfer von Anschlägen sunnitischer Terroristen.
Die Kamera zeigt das lehmbraune Ghetto von Quetta, den Friedhof mit den überlebensgroßen Fotos der Getöteten, die trauernden Mütter und Väter. Vergebens wartet man hier auf eine Pointe. Bei der Verletzung der Menschenrechte, sagt Bani Abidi, hört der Spaß auf.
Das war der Kulturtag von heute. Wie er morgen wird, weiß Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau und dem Blick ins Feuilleton.
Stellen Sie, liebe Hörer, sich mal vor, dass die Feuilletons Sie gleich mehrfach auffordern, sich etwas vorzustellen. Genau das ist in den Zeitungen vom Donnerstag zu beobachten. Und tatsächlich sind die Vergleiche über den Weg der Imagination erhellend. Stellen Sie sich vor, schreibt Sibel Schick in der Taz, Sie machen sich schick für einen festlichen Besuch und werden gerade deshalb mit Gewalt auf den Boden geschmissen. Klingt absurd, aber nicht, wenn man liest, worum es in dem Artikel geht. In Köln werden 10 Muslime zum Ramadan in der Wahrnehmung von Fahrgästen am Bahnhof zu einer terroristischen Gefahr. Dabei wollten sie nur ihren Zug erreichen. Die Polizei hat die Männer, die in Festtagskleidung Verwandte besuchen wollten und in Richtung Gleis rannten, am Boden fixiert. Warum soll das Rennen an einem Bahnhof verdächtig sein, fragt Schick. Weil es Muslime sind, die rennen und dabei noch weiße Gewänder tragen. Das sei Rassismus wie aus dem Schulbuch. Wie sich Rassismus durch eine abenteuerliche Verschwörungstheorie mit altbekanntem Antisemitismus verbindet, erfährt man aus dem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem US-amerikanischen Philosophen Michael Walzer. Die Trump-Regierung schaffe eine Atmosphäre, in der der weiße Rassismus wachse, der sich primär gegen Mexikaner und Muslime richte, aber auch gegen Juden. Als die rechtsextremen Demonstranten in Charlottesville skandierten, die Juden werden uns nicht austauschen, habe ich das erst überhaupt nicht verstanden, erzählt Walzer. Dann erst habe ich gelernt, dass es diese durch den Franzosen Renaud Camus in die Welt gesetzte Ideologie gibt, die in den Vereinigten Staaten in die Verschwörungstheorie mündet, dass die reichen, mächtigen und viel zu schlauen Juden die dummen Mexikaner und Muslime benutzen, um die weißen Christen in den Vereinigten Staaten durch sie zu ersetzen. Vielleicht macht das Berliner Humboldt-Forum mal eine Ausstellung zur Wechselwirkung von Rassismus und Verschwörungstheorien. Erst einmal wird das Forum im November allerdings als Geisterhaus eröffnet, prophezeit Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung. Die geplante Ausstellung zum Thema Elfenbein werde nicht mehr rechtzeitig fertig. Wenn sich jetzt nicht noch schnell Ersatz aus dem Boden stampfen lässt, bekommen die Besucher nun nur ein einziges Exponat zu sehen, das Schloss selbst. Halbgute Garnichtlösung, schreibt Hanno Rauterberg in der Zeit, nicht über das Humboldt-Forum, sondern über den geplanten Neubau für die Nationalgalerie in Berlin. Rauterberg glaubt, ein Raunen des Widerstands in der Kulturpolitik vernommen zu haben, jetzt, da die Große Koalition wackelt. Der von der CDU-Kulturministerin Monika Grütters unterstützte Museumsbau sei zu konzeptlos und zu teuer. Rauterbergs Prognose: Die Regierung wird fallen und mit ihr der stolze Plan. Die Franzosen machen's besser, könnte man denken. Schließlich hat Präsident Emmanuel Macron nach dem Brand einfach mal beschlossen, die Pariser Kathedrale Notre-Dame in nur 5 Jahren wieder aufzubauen. Allerdings schöner, mit einem moderner anmutenden Spitzturm. Das wiederum spaltet das Land, wie Gero von Randow in der Zeit berichtet. Außerdem erfolge der Wiederaufbau am Denkmalschutz vorbei und werde von einem pensionierten Armeegeneral aus dem Élysée-Palast heraus koordiniert. Da setzt auch von Randow auf die Kraft des Vergleichs durch Imagination. Stellen Sie sich mal vor, das Dach des Kölner Doms wäre abgebrannt und Angela Merkel hätte nun gesagt, den bauen wir jetzt schöner als bisher, auch ein bisschen moderner und zwar ganz schnell. Da gibt's auch schon einen Bundeswehrgeneral im Kanzleramt und an die Gesetze braucht er sich nicht zu halten. Was würden die Leute wohl sagen? Dass sie verrückt geworden ist.
Das Fazit des Tages ist gezogen. Mein Name ist Johannes Nichelmann und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.